Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda gibt es einen wunderbaren Verein, Jazzfreunde Fulda e.V. Und ja, einer der Gründungsmitglieder des Vereins und jemand, der auch Jazz für sein Leben liebt, ist heute bei mir. Niemand geringeres als Gerhard Kling. Hallo Gerhard.
Hallo, sei gegrüßt.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Wir wollten das schon länger mal machen. Endlich ist es soweit. Du bist nämlich eine sehr interessante Persönlichkeit, mit der ich schon lange mal über dich sprechen wollte. Denn wir reden über dich und fangen ganz vorne an. Du bist nicht in Fulda geboren.
Ich bin nicht in Fulda geboren, nein. Nein.
Du bist im Osten quasi geboren, der ehemaligen DDR, noch östlich von Berlin noch so ein bisschen.
Ja, das war ganz im Südosten von Berlin, also mit einer sehr großen Nähe zu dieser Metropole, die ich dann quasi mit der Muttermilch schon aufsaugen konnte, weil wir an der Endstation der S-Bahn gewohnt haben. Und das war so als 2,5-Jähriger waren das so die ersten Kontakte mit der weiten Welt. Ne? Ja. Und das prägt mich bis heute, ne? Dass diese S-Bahn-Netz und heute zum Glück mit Windstrom betrieben. Und ein gutes Beispiel für Leute, die was gegen Elektroautos haben, sage ich, fahr mal S-Bahn, ne? mach es einfach mal. Ja, das sind so ganz alte Geschichten, mittlerweile lange her, ne? fast 70 Jahre her, diese Berührung. Und das war so, sind meine Wurzeln, ja.
Du bist ja relativ früh, so hätte zumindest meine Oma damals gesagt, habt ihr rüber gemacht irgendwie. Ne? Ja. Du bist ja da aufgewachsen, aber damals waren die Zeiten ja noch was anderes. Du weißt, wie alt warst du? 6, 7, 8,
als ihr. Also als meine Eltern diese Entscheidung getroffen haben, war ich 8 Jahre alt. Ne? Ja. Das ist eine Entscheidung, von der wir Kinder nichts wissen durften. Wenn wir uns verraten hätten in der Schule, dann wären die Eltern halt verhaftet worden. Das war so 4 bis 5 Jahre Zuchthaus. Gab es auf Republikflucht oder versuchte Republikflucht. Mitwissenschaften wurden auch bestraft und Kinder waren dann halt, heute würde man sagen, in der Jugendhilfe untergebracht. Also die kamen in die Heime und dann war so das weitere Schicksal ziemlich vorbestimmt. Ne? Ist das dann nun mal nicht mehr rausgekommen aus dem Stigma. Ne?
Ja.
Deswegen war das geheim und meine Eltern haben eine wahnsinnige Entscheidung getroffen, was ich total spannend finde, beachtlich finde, sich mit 32 so zu entscheiden. Ne? Nicht so lange nach dem Krieg, überhaupt nach dem Krieg, sich zu entscheiden, Kinder die Welt zu setzen, zu heiraten, zu leben, in der Nähe von großen Soldatenfriedhöfen und Berliner Häuserkampf sozusagen, die mein Vater erlebt hat, diesen Mut zu haben. Ne? So, das ist, finde ich, aus meiner Kindheit beachtlich, was die Leute doch dann wieder auf sich genommen haben, und um Leben zu gestalten. Ja? Und diese Entscheidung der Flucht, für meine Mutter war das die zweite, die ist aus dem Sudetenland geflüchtet und dann auch ausgewiesen worden, also geflüchtet, verhaftet, ausgewiesen und dann eigentlich lebensgeschichtlich wenige Jahre später so eine Entscheidung zu treffen, mit all den Vor- und Nachteilen. Und die Nachteile sind halt auch gravierend. Kulturschock, anderes Wirtschaftssystem, kein Kapital, obwohl dann die Leute denken, man kriegt als Flüchtling Geld mehr. Er hat kein Geld gekriegt. Also wir haben 50 Westmark gekriegt und das war's dann. Mhm. Und gegenüber allen Vorurteilen der osthessischen Bevölkerung war das doch ein bisschen anders als. Und das war schon, für uns war das extrem einschneidend und auch Riesenherausforderung. Und ich bin dann eben eingeweiht worden, als es vorbei war. Also ich bin übers Wochenende nach West-Berlin eingeladen worden und habe dann dort offenbart gekriegt, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Ne?
Kannst du dich noch an die Flucht erinnern?
An diese Szene, als das offenbart wurde, kann ich mich natürlich noch genau dran erinnern. Das ist einer meiner größten Traumata, sagt man heute, ne? So die größten Schockerlebnisse auch mit allen Ambivalenzen, das weiß ich noch wie heute. Ne? Das spüre ich in jeder Faser. Also ich will es mal so sagen, ganz frech, wenn man in der heutigen Zeit lebt und sieht, was Flucht bedeutet und was da auf der Welt gerade los ist, da hat jedes einzelne Kind, jedes einzelne Familienmitglied, hat da mein volles Mitgefühl auch. Ne? Oder was da gerade an der Grenze passiert, Belarus, das ist für mich, geht das immer total tief rein, ne? aus dem eigenen Leben heraus. Und ich finde, das muss nicht jeder erlebt haben, aber man darf das auch sagen. Ne? Ich würde es auch gerne jetzt hier auch gesagt haben. Habe ich ja jetzt ja auch.
Hast
ja.
du jetzt auch, hast genau. du damit auch getan. Aber wie war das für dich? Also ich meine, du erfährst dann, ja, es geht, wir gehen nie wieder nach Hause, da das ist dein Zuhause, was du kanntest. Du bist jetzt in einer ganz neuen Welt. Ihr seid ja auch nicht zuerst nach Fulda gekommen. Das war ja auch noch erstmal ein langer Weg, bis ihr dann nach Fulda gekommen seid.
Naja, der war kompliziert, nicht sehr, sehr lange. Das ging durch die Notaufnahmelager. Mhm. Ne? Und wir sind dann aus West-Berlin vom Notaufnahmelager, haben wir so ein Ticket gekriegt, weil meine kleine Schwester hatte beginnenden Keuchhusten und der Arzt hat gesagt, entweder muss ich euch jetzt Vierteljahr lang in die Quarantäne stecken oder ich lasse euch schnell raus. Ne? Mhm. Der hat uns schnell rausgelassen. Wir sind mit dem Flieger Pan Am nach Frankfurt. Der übliche Flüchtlingsweg, ne? Landweg ging ja nicht. Ne? Und ja. Dann sind wir nach Gießen ins Notaufnahmelager gekommen und konnten da nach wenigen Wochen weiter, trotz der Erkrankung, weil wir hier Verwandtschaft hatten, die uns aufgenommen hat. Das konnten wir belegen und deswegen durften wir uns frei bewegen. Ne?
Und Fulda wurde deine neue Heimat?
Fulda wurde meine neue Heimat und auch dann das für lange Zeit bis heute. Ne? Das, ich meine, wenn man sowas alles mitgemacht hat, geht man nicht unbedingt gleich wieder irgendwo anders hin.
Das, ja, ja, klar.
Das ist schon mit... trägt auch zur Wurzelpflege bei. Ja.
Wir werden gleich nochmal über auch die DDR sprechen, denn auch da gab es noch ein besonderes Erlebnis 1989. Da sprechen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal an. Aber ja. Lass uns doch mal direkt zur Musik kommen. Du hast ja relativ als junger Mensch schon gemerkt, dass die Musik auch eine ganze Menge bedeutet.
Dass die Prägungen sind familiär. Ne? Ja. Meine Eltern waren eigentlich begeisterte Hobbymusiker und singen und Mundharmonika spielen und auch mein Opa, der hatte Instrumente gespielt. Also alles laienhaft, alles volkstümlich. Ne? Und das hab ich aber von Kind an mitgekriegt. Und auch dann, mein erstes Instrument war eine Mundharmonika, mit der ich dann mit 10 quasi alles nach Gehör mitspielen konnte, was ich im Radio gehört habe. Ne? Da bin ich heute noch stolz drauf und habe dann ja vor 10 Jahren wieder angefangen, Mundharmonika zu spielen. Es geht noch. Ne?
Ja. 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 Wie ging es dann weiter nach der Mundharmonika?
Dann kam die Zeit, wo die Gitarre was populär wurde. Also es kam dann Beatles und Rolling Stones und Begeisterungsstürme, die mich als 12-13-Jährigen erreichten. Die ersten Jungs haben Bands aufgemacht und das war total faszinierend. Ich bin in der kirchlichen Jugendarbeit gewesen, hatte dort mit Lied und Gitarrebekleidung in Kontakt gekommen von Älteren, die halt dann Folk gemacht haben oder Donovan oder Beat und Pop und was da so war. Das war für mich extrem faszinierend und ja, wir konnten uns als Flüchtlinge nichts leisten, aber ich sag's mal so, wie es ist. Mein Vater hatte am Sperrmüll eine Gitarre gefunden, ja.
Ja, ja.
Ohne Saiten und ohne Mechanik und hat mir die mitgebracht und war ich 15 und dann habe ich mir die innerhalb von wenigen Tagen habe ich mir die aufgerüstet gehabt, Mechanik gekauft, Saiten drauf gemacht und dann habe ich angefangen, autodidaktisch diese Gitarre zu erobern und diese Stücke mitzuspielen, die da eben so populär waren. Das war so schnell meine Welt geworden. Ja.
Hast du auch Unterricht genommen damals schon?
Ich habe leider keinen Unterricht genommen. Das, oder wie kann man auch sagen, zum Glück egal. Ich will es nicht bewerten. Ich war reiner Autodidakt mit all den Vor- und Nachteilen.
Ja. Und wie kam dann der Jazz in dein Leben? Jazz, du hast die Beatles angesprochen, du hast die Stones angesprochen. Jazz ist ja nochmal was Spezielleres, würde ich jetzt persönlich sagen. Wie hast du denn den Jazz für dich entdeckt?
Also wir hatten mit 19 ein paar Monate lang eine sehr spannende Rockband gegründet, ne? mit Fulderern und hatten auch so einen Saxophonist dabei, das war nicht so üblich. Ne? Und wir haben dann aber auch gehört Kolosseum mit Dick Hexel Smith oder Rory Gallagher, Jazz Hotel und wir haben das halt gecovert. Ne? Und auch Blindface, Eric Clapton, Stevie Winwood, das kann ich heute noch im Traum und im Schlaf kann ich das noch singen. Und das haben wir gemacht und dann haben wir eben so Sachen in der Band entdeckt, dass Musik auch swingen kann, also mit diesen Basslinien, Walking Bass. Das kam, ich wusste nicht, dass es Jazz gibt, ne? Aber ich wusste, dass es den Rory Gallagher gibt, der ein paar Stücke hatte, die eben sich da angehaucht haben. Und wir hatten einen unheimlich tollen Kumpel, mit dem ich heute wieder zusammen ab und zu musiziere. Nee, nicht ab und zu, wir spielen in einem gemeinsamen Orchester wieder und der war sehr jung, der hat mit 16 dann Beatles-Stücke arrangiert, We Can Work It Out als Jazz. Ne?
Ah.
Und ich wusste nicht, was es für Jazz-Formen gibt. Ja. Völlig unbeleckt haben wir das gemacht und haben da Spaß dran gefunden und dann kam was ganz Einschneidendes in meinem Leben. das war, dass die Kumpels von mir an dieses damalige PFI zum Teil gegangen sind. Mhm. Das ist die heutige Fachhochschule und da wurden Fachlehrer ausgebildet. Fachlehrer, die musisch-technisch und unter anderem Musik unterrichtet haben und dann eben dort als Musiklehrer ausgebildet wurden. Und da kamen plötzlich Begegnungen. Dann hat mein Kumpel, der Winfried, hat den Bardo, heute Bardo Henning, Michael Henning, kennengelernt. Und die hatten gemeinsam einen Dozenten, einen jungen Amerikaner, Stephen Burke, der auch in Fulda lebt und seither in Fulda lebt. Und der Stephen Burke, der hat später Leiter der Musikschule, der hat damals Gruppenimprovisation gelehrt. Und so sind wir an der Hochschule zusammengefunden, in diesem musisch Interessierten. Ich habe was anderes gemacht, ich habe dann Sozialwesen studiert, aber wir haben natürlich in den Pausen musiziert. War ja dann keine Frage, dass wir uns jeden Tag gesehen haben dort an der Hochschule und dann entweder in der Mensa saßen oder irgendwo im Musikbereich die Instrumente rausgeholt haben. Da habe ich meinen ersten Bass, meinen ersten eigenen Bass auch erwerben können. Da war ein Bass, der war kaputt gebrochen. Ja. Und bevor er weggeworfen wurde, hat ihn mir die Hochschule verkauft. Und dann habe ich mir selber zusammengeflickt und den habe ich heute noch.
Du hast gesagt, du hast soziale Arbeit, Sozialwesen studiert. Ja. Hast du in der Zeit mit dem Gedanken gespielt, die Musik ist so toll, vielleicht mache ich das sogar hauptberuflich? Gab es das?
Da war ich zu ängstlich und zu bescheiden und zu wenig gebildet und zu wenig. Da war halt an allen Ecken und Enden gefehlt. Da hätte ich Unterricht haben sollen vorher, das hatte ich nicht gehabt. Und das war mir einfach zu risikoreich. Ne? Und das Sozialwesen, das kam, kann ich ganz einfach sagen, durch meine kirchliche Jugendarbeit, mitmachen dort. Und das kam durch mein Zivildiensterlebnis. Und dann habe ich mitgekriegt, dass diese Fachrichtungen, dass die eben eingerichtet wurden in Fulda. Mhm. Ich wusste nicht, was es ist, aber ich habe das Gefühl gehabt, das ist das Richtige. Mhm.
Ja. Mit Bardo Henning und Stephen Burke, den du gerade angesprochen hast, hast du dann auch ein Ensemble gegründet. Hattet ihr einen Namen?
Ja, das sind ganz, ganz furchterregende Namen hatten wir da gehabt. Und also Bardo Henning war damals Michael Henning, der heißt mit dem zweiten Namen Bardo. Ich bin also sehr, sehr stolz und froh, dass wir damals mehrere Jahre lang zusammen musiziert haben, komponiert haben, improvisiert haben, sogar eine Filmmusik gemacht haben von einem Preisträgerfilm, Kurzfilm von dem Stefan Kempf. Der in Fulda sich mit Filmen vertraut gemacht hat. Also wir haben einiges zusammen erlebt, 6-7 Jahre lang. Und wir hatten einen Namen, das war eine Abwandlung von Musik, nämlich Wortdreher, Misuk. Und zwar Quabbel-Misuk. Das kam, hat der Bardo Henning irgendwo aus der Literatur gefischt gehabt. Ich kann aber nicht sagen, wo er das herde, ob das von Bertolt Brecht war oder. Also, es war Quabbel-Misuk und das hat ungefähr das ausgedrückt, was wir gemacht haben. Wir haben eben Collagen gemacht und Kompositionen gemacht und haben improvisiert und haben da neue Musik gemacht und haben in dieser Avantgarde-Zeit natürlich die Zuhörer über Jahre hinweg vom Jazz weggebracht, weil das war so unerträglich, was damals Avantgarde war. Wir haben diese europäischen Second Stream miterlebt, Alexander von Schlippenbach, Globe Unity Orchester. Wir haben 1976 mit Alexander von Schlippenbach zusammen auf einer Bühne bei einem Festival in Marburg gespielt und jetzt, so viele Jahre später, habe ich den Alexander von Schlippenbach über die Jazzfreunde in Kleinsassen dreimal schon konzertieren lassen. Der ist über 80 und das sind so ganz alte Geschichten, aber in den 70ern war das halt sehr wild und das war ja nicht unbedingt harmonisch und schön zu hören. Also ich denke, mal frech gesagt, wir haben da aus dem Jazz also nicht nur genützt. Ne? Und wenn heute Zuhörer sagen, was Jazz? Oh Gott, das ist ja chaotisch. Ne? Das ist nicht chaotisch, aber es war damals oft wohl. Für Außenstehende war es damals sehr chaotisch. Das haben wir mehrere Jahre lang gemacht. Ne?
In der Zeit danach bist du jemand anderem begegnet, der dich im Grunde bis heute auch noch begleitet, George Wagner. Wie kam war da die Begegnung und was bedeutet das bis heute für dich?
Also das mit George ist wieder eine ganz, ganz, ganz eigene Geschichte. Der war nicht so avantgarde-mäßig wie wir. Der hat aber auch an der Hochschule angefangen, Musiklehrer zu studieren. Dann hat das aber sehr solide gemacht. Er hatte als Jugendlicher Unterricht. Wir sind in derselben Siedlung aufgewachsen. Mhm. Und das muss ich jetzt auch erzählen, wenn ich jetzt schon hier so ausführlich plaudere. die sind mit 14 von der Schule nach Hause gekommen und ich saß bei unserem, wir haben in so Wohnblocks gewohnt, also Zier Süd, haben in Wohnblocks gewohnt, sozial schwache Familien und dann saß ich vorm Haus und dann kam ein Hausmitbewohner, ein 14-Jähriger und der George. Und George hat gelächelt und der 14-Jährige hat gesagt, weißt du schon, wir machen eine Band auf, ne? Und wir haben überhaupt mit Musik nichts zu tun gehabt, aber sie machen eine Band auf. Und ja. George hat nur gelächelt, ich sehe das Lächeln heute noch. Ne? Und der andere, der nicht mehr lebt, der hatte Kataloge von Schlagzeugern und von Gitarren. Und da hat mir dann aufgezeigt, was sie sich alles kaufen wollten. Ne? Aber ja, und das war meine allererste Begegnung mit George, der sich dann auch lächelnd zurückgehalten hat. Aber der hat es gemacht. Ne? Ja. Im Gegensatz zu uns hat er es gemacht und er hat sehr früh auch sehr, sehr tolle Bands gehabt, ne, da, wo wir noch gar nicht miteinander zu tun hatten. Und, aber wir kannten uns halt, ne, und haben ganz andere Entwicklungen genommen. Und der George ist dann später an der Musikschule Lehrer geworden und dann hat der mit dem Steffen Berg zusammen einen Workshop ins Leben gerufen, einen Kurs als Lehrer dort. Und das war 1979, direkt nach meiner Avantgarde-Zeit, als der Bardo aus Fulda weggegangen ist. Und dann bin ich zu dem Workshop gestoßen und da haben wir angefangen, ernsthaft Harmonielehre. Es war für mich Unterricht und Schaffen gleichzeitig. Es war also gleichberechtigte Mannschaft dort, die sich gebildet hatte von verschiedenen Leuten. Und da habe ich mit George eben, bin ich da musikalisch dann auch zusammengewachsen. Mhm. Und aus diesem Workshop heraus, da haben wir auch so ganz verrückte Begegnungen gehabt. Da war dann aus Gelnhausen plötzlich ein junger Saxophonist, Peter Back, der heute im HR-Ensemble spielt. Dann kam auf einen Wochenend-Workshop kam auch aus der Gegend von Gelnhausen ein Werner Neumann, der heute Professor für Jazzgitarre in Leipzig ist. Also junge Leute, die hierher kamen, weil an dieser Musikschule durch Steffen und George dieses Angebot gemacht wurde. Und ich war da eben Zaungast, Teilnehmer, Mitgestalter, Lernender, Formender, Mitformender. Und ich habe aber die Stirn gehabt und habe dann diesen Werner Neumann eingeladen in eine eigene Band. Mhm. Und der war 18 und ist gekommen. Er sagt heute noch in seiner Biografie, dass ich derjenige war, der ihm das allererste Mal angeboten hat, also einen Job angeboten hat in der Musik. Und und solche Begegnungen konnten damals stattfinden, die für viele Leute von uns halt sehr stilbildend und sehr prägend waren. Und mit Peter Back und George haben wir fast 20 Jahre lang mit dem Schlagzeuger Peter Müller ein Quartett gehabt, das George Wagner Quartett. 1990 eine schöne Aufnahme im Kreuz übrigens gemacht. Habe ich heute noch eine Kassette irgendwo rumliegen. Das ging über viele Jahrzehnte. Also diese Begegnungen, die damals möglich waren, die haben uns wirklich über Jahrzehnte auch aneinander gebunden. Und mit George, du fragst nach der speziellen Geschichte mit George, immer wieder haben wir dann die Initiative gehabt. Er hat komponiert und gestaltet und auch Leute ausfindig gemacht, eingeladen, Ideen gehabt. Ich konnte die aufgreifen und mittragen und konnte halt mit meinem Organisationsgeschick halt einiges auch machen. Und wir haben sehr, sehr viel eben auch konzertiert mit dem Quartett. Und dann hatten wir später neue Formationen. Da habe ich dann die Idee gehabt, als nächster Schritt haben wir die dann Next Step genannt. Da war übrigens der Danny Müller, war der Keyboarder und die Gensler-Brüder waren dort dabei. Das war, und der Bär hat Schlagzeug gespielt, Herr Bär und alles Leute, die ihren Weg in der Musik machen. Und wir haben als Next Step Formation auch ein paar Jahre lang zusammen halt gecovert und auch arrangiert. George hat immer komponiert auch und so ging das eins nach dem anderen. Und wir haben ja heute auch zwei Formationen, die wir immer noch gestalten, ne? Dieses Quartett, den Namen haben wir behalten und wir haben ja auch das Ensemble Lilienfeld mit der Sängerin Evelyn Lilienfeld, wo wir was ganz anderes machen, mit der Sprache des Jazz Gedichte vertonen und da hat der George über Jahre halt sehr viele Gedichte vortrefflich vertont. Ich sage immer, wenn wir die irgendwo aufführen, diese Lieder, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal nur Gedichte gewesen sind, in Anführungszeichen. Und das ist Rilke und Ringelnatz und Tucholsky und auch Fontane also wunderschöne Sachen, die wir dann zusammen gestalten konnten. Das ist alles abrufbar. Wir haben jetzt vor kurzem erst mehrmals die Autorin Sophia Mott bei Lesungen begleitet mit genau diesem Ensemble Lilienfeld. Also das sind wie soll ich sagen, du hast jetzt mit der Frage nach George hast du bei mir ausgelöst, dass sich viele dieser Beziehungen, musikalischen Beziehungen, über Jahrzehnte halt auch weiterentwickeln und auch tragfähig sind. Mhm. Das finde ich so irre faszinierend, dieser kurzlebigen Zeit, dass man eben solche Verbindungen auch ganz lange pflegen kann und sich zusammen weiterentwickeln kann. Und dann rächt sich irgendwann Autodidakt zu sein, ne? wenn die Profis, das sind ja alles Profis, ja, ne? Und wenn die sich dann eben weiterentwickeln und ich als Autodidakt und Amateur muss mich entweder irgendwann entscheiden aufzuhören, weil ich dann irgendwann im Wege stehe oder ich muss was tun. Ne? Ja. Dann war meine Entscheidung, in jungen Jahren, mit 60 habe ich dann angefangen, ernsthaft Unterricht zu nehmen auf meinem Instrument und habe das dann eben auch eine klassische Ausbildung angefangen und jetzt bin ich im Sinfonieorchester der Musikschule glücklich angekommen, Lebenstraum verwirklicht. Also ich will allen, die das jetzt hören, sagen, es ist nicht zu spät. Mhm. Und als ich an die Musikschule kam, mich angemeldet habe, ist der Steffen Berg, dieser vorhin zitierte Steffen Berg, der war dort Musikschulleiter vor dem Christoph Stiebor und der hat dann mich gesehen, hat gemeint, in seinem noch immer noch amerikanischen Slang, ich gebe es jetzt nicht wieder, ich muss es jetzt nicht, aber man kann sich's vorstellen, Gerhard, was machst du hier? Und da sage ich, ich melde mich zum Unterricht an und Steffen sagte zu mir, Gerhard, es ist nie zu spät. Mhm. Und es war vor 10 Jahren und ich bin glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und mich da auch selber technisch und auch musisch doch viel weiterentwickeln konnte.
Ja, das glaube ich dir gerne. Bevor wir jetzt über die Jazz-Freunde auch mal sprechen, über den Verein, noch einen Namen möchte ich gerne noch erwähnen, und zwar Eckhard Liss. Auch das, der hat eine gewichtige Bedeutung in deinem Leben.
Eckhard Liss, das ist ja spannend, dass du jetzt den Eckhard... ja, Eckhard Liss, das ist ein ganz quäliger Zeitgenosse, ne? Der hat eine Lehre gemacht in Fulda als Flötenbauer. Mhm. Und der kommt aus einer Theologenfamilie und aber auch musisch und alle Familienmitglieder sind Profimusiker geworden. Er nicht. Er hat das dann nach die Schule verlassen, hat Instrumentenbau gelernt. Das hat ihm unter anderem dazu geholfen, dass er auch künstlerisch tätig ist, bildhauerisch tätig ist, hat mit verschiedenen Materialien, Holz, später mal mit zertifiziertem Elfenbein und Metall und mit Steinen hat er gearbeitet. Und diese handwerklichen Fähigkeiten dazu hat er hier bei Mollenhauer in Fulda, bei der Blödenmanufaktur, hat er seine Ausbildung gemacht. Und dieser Eckhard kam eines Tages in diesen Workshop, von dem ich vorhin erzählt habe. Und der Workshop, da waren Saxophonisten und Schlagzeuger und es war laut und er mit als Flötist war überhaupt nicht zu hören. Und ich habe mich immer gefragt, was will denn der hier? Man hört ihn überhaupt nicht, zappelt und spielt und bewegt sich da wie ein enthusiastisches Spiel, aber wir haben nie was gehört, ne? Und ich habe ihn eher bedauert, ne? Und ihn auch nicht gekannt und eines Tages waren die anderen nicht da. Und nur Eckhard war da und ich war da. Und dann hat er die Flöte genommen und hat gemeint, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, wir spielen. Ne? Mhm. Und haben dann zu zweit gespielt. Und habe ich ihn gehört und er hat mich gehört. Ja, und dann hat eine über 20-jährige musikalische Liaison angefangen. Mhm. Wir haben ein Duo gemacht, sehr ungewöhnlich. Ne? Haben auch erst gecovert aus der Jazz-Literatur, haben auch einen Komponisten gekannt. Eckhard hat ihn mitgebracht, der Bertolt Türke, der in Brasilien war, der in den USA war, der in Los Angeles komponiert hat und der jetzt in Berlin an der Hochschule arbeitet, also auch ausgefuchster Profi, der hatte in jungen Jahren schon fantastisch Klavier gespielt, also wir haben auch Trio gemacht und haben rhythmisch, harmonisch haben wir ganz gewaltige Sachen gemacht und haben dann aber zu zweit weitergemacht, weil uns das so inspiriert hat, dieses Zusammenspiel. Und dann hat sich, ich kürze es ab, im Laufe der Jahre hat sich entwickelt, dass wir nicht mehr gecovert haben, sondern nur noch Eigenes gespielt haben. Mhm. Und das Eigene haben wir komponiert, indem wir es eher improvisiert haben, sehr, sehr viel zusammen musiziert und haben dann die Fragmente, die improvisierten Fragmente halt genommen als Themen, wie man das halt so macht, auch dann wahrscheinlich oft in der neuen Musik und haben ein Programm entwickelt, das haben wir Kammerjazz genannt, Kammerjatz. Und Eckhard hat immer auch gesagt, kann man auch sagen, Jammerkatz, ne? So ein kleines Wortspiel, also Kammerjatz, und haben das auch dann produziert, CDs gab es noch nicht, aber Kassetten und in Berlin im Rundfunk gespielt. Der hat zum Teil in Berlin gelebt, hat dort unterrichtet und sich bildhauerisch weitergebildet und er hatte diesen unheimlichen Dusel, sehr viele Kontakte zur Kunstszene, zur bildnerischen. Und wir haben auf Vernissagen gespielt, wir haben auf Festen gespielt, wir haben in Galerien gespielt und da kommt man eben als Jazzmusiker nicht unbedingt so leicht rein. Das ist dann, wenn man aber eine Eintrittskarte hat, also es war so unsere Welt. Und wir sind mit diesem Duo sind wir viele Jahre sehr weit rumgekommen. Also jetzt manchmal beschwerliche kleine Mini-Tourneen gemacht, in Internaten gespielt und in Museen gespielt. Und das war eine sehr intensive Zeit. Und wir haben auch in Fulda, also wir haben auch einmal Kulturkeller gespielt. Voll besetzt damals, 75 Leute, freue ich mich heute noch drüber. Und es ging aber über unseren Verein auch, da kommen wir ja gleich noch drauf, Jazzfreunde. Und mit dem Eckhardt habe ich aber auch so verrückte Sachen gemacht, wie mit einem Tänzer was zusammen produziert. Ja. Haben wir auch in Fulda aufgeführt. Kam sehr gemischt an. Für einige Leute war das zu dämonisch, bedrohlich, schamanenhaft mit diesem Tänzer. Und für andere hat eher das Publikum gespalten. Aber wir haben das gemacht und in Hannover auch im großen Theater an mehreren Abenden aufgeführt. Und wir haben, das ist auch was ganz Verrücktes, es gibt diesen Gunter Demnig, der die Stolpersteine und der Bildhauer, und der hat früher, macht er jetzt vielleicht auch noch, der Gunter Demnig hat Klangskulpturen gebaut, also große Kunstwerke im Infraschallbereich, die 4 Meter hohe Röhrenwerke aus Pappmaché, also die sehen aus wie Riesensaxophone, und die hat er mit Orgelgebläse, hat er die angetrieben und hat mit Bambus hat er Stimmpfeifen und Mundstücke gebaut, und die haben im Infraschallbereich extrem tiefe Töne ausgesandt. Mhm. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass das gesundheitsschädigend ist, also uns hat es nicht geschadet. Und wir haben mit diesem Gunter Demnig mit dem Duo zusammen haben wir Aufführungen gemacht und haben da auch improvisiert, komponiert, arrangiert, und das ist so tief, dass der Bass etwa in den Bratschenbereich reinkommt, also so vom Spektrum her. Ne? Der Bass war dann plötzlich ein ganz, ganz hohes Instrument, die Flöte natürlich ins andere Extrem, und diese Infraschallgeschichten, das war, haben wir beim Flötenfestival in Frankfurt gespielt, Sponsor war Firma Mollnauer, hat uns da sehr beachtlichen Auftritt verschafft mit renommierten Mitstreitern dort. Und wir haben im Zentrum für Neue Musik in Dresden 1989 oder 1990, die auch direkt nach dem Mauerfall mit Gunter Demnig zusammen mit kleineren Objekten, haben wir da auch eine sehr interessante Aufführung gemacht. Also das mit dem Eckhardt Liszt, das hat sehr exotisch schillernd uns in dermaßen verschiedene Welten reingebracht, dass ich so, musikalisch war das für mich ein Doppelleben oder ein dreifaches Leben. Einmal in meinem Beruf und mit meiner Familie und einmal mit George und den Modern Jazz Geschichten und dann diese ganz andere Welt mit dem Eckhardt Liszt. Die Welten haben sich auch nicht unbedingt begegnet. Bin ich auf die Reise gegangen und wir haben mehrere Tage lang gearbeitet und dann bin ich wieder nach Hause gekommen. Das war extrem bereichernd, ne, und auch extrem kreativ. Ne. Und wir haben zuletzt, wo unsere Wege sich dann aus verschiedenen Gründen getrennt haben. Ein Grund war, dass die Wiedervereinigung kam, also sein Geschäftsmodell in Berlin war vorbei. Ne? Mhm. Es kamen Musiklehrer aus dem Osten, die für Viertel des Stundenlohns gearbeitet haben. Er war seinen Job an der Musikschule los und hat dann in Hannover im Kunstbereich was ganz anderes angefangen. Er ist Galerist und Vereins, also hat ein riesengroßes Gelände, wo er ständig Kunstveranstaltungen macht, also als Manager. Ne? Und ich habe mich dann meinem Beruf freiberuflich entwickelt. Das heißt, jeder war in seiner Kreativität ganz woanders. Mhm. Aber wir haben eine gute Verbindung nach wie vor. Wir sprechen miteinander, wir hören, wir spielen auf irgendwelchen runden Geburtstagen, die wir selber dann uns kreieren. Das war Eckhardt Liszt. Mhm. Also das ist Eckhardt Liszt, das war ja nicht. Und wir haben dann am Ende, als wir es gemerkt haben, dass die Zeit vorbei sein wird, haben wir in unserer Dorfkirche eine Aufnahme gemacht mit dem DAT-Rekorder und haben dort das, was wir damals gemacht haben, haben wir wunderschön aufgenommen mit diesem Naturhall in einer leeren Kirche, 2 Tage lang dran gearbeitet. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre das halt weg. Ne? Musik ist immer weg, also das muss ich jetzt an der Stelle auch mal sagen. Ich beneide immer die Maler, die...
Was sie machen, bleibt.
Oder Sixtinische Kapelle oder Marmorskulpturen. Ja. Und wenn wir einen Ton spielen, ist er eben weg, ne? In dem Moment, wo gespielt wird. Ne? Und,
ja. Aber gut. Das ist Eckhard List, wie du gesagt hast, das war euer Duo, aber du hast es geschafft, nicht einmal euren grandiosen Namen des Duos zu erwähnen.
Also wir haben angefangen und haben uns schlicht ergreifend für wenige Jahre Performance genannt, ja, weil das zu unserer Art gepasst hat. Aber Eckhard kam auf die tolle Idee, meinen Namen Klink, ja, und seinen Namen List zusammenzuführen, dann heißt es eben Kliss.
Genau.
Und Kliss, das ist ja natürlich auch prägnant und das, ja, war dann unser Markenzeichen.
Lass uns jetzt, bevor wir jetzt tatsächlich gleich noch zu den Jazzfreunden kommen, ich habe noch eine andere Anekdote. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, du kommst aus der DDR und du hast im Jahre 89 noch eine interessante Erfahrung dort an der Grenze gemacht.
Das ist, wenn du mich das fragst, muss ich aufpassen, dass ich nicht... dass ich nicht wieder anfange zu schwelgen aus diesen ganzen historischen Erfahrungen, die ich machen durfte. Also ich fasse es kurz. Wir waren bei der Verkündung der Visa-Befreiung oder der Visa-Ausstellung, also das Ende der DDR. Das ist um 19 Uhr in den Nachrichten verkündet worden, am 9. November 1989. Mhm. Und wir waren eine Minute vorher an der Grenze in Helmstedt angekommen, Transitreisende, wie oft, von Hannover nach Berlin und zurück. Und in dem Moment, wo wir die Pässe abgegeben hatten, ist das im Radio verkündet worden und wir waren die Historischen, die da an der Grenze eben standen. Das habe ich nie irgendwo in einem Interview bisher gesagt oder in der Zeitung veröffentlicht. Es gibt 4 oder 5 Grenzübergänge und an diesen Grenzübergängen waren 4 oder 5 Autos, die genau in dem Moment dort waren, als es verkündet wurde und dieses Privileg hatten, dass wir es gehört hatten und der Grenzbeamte noch nicht. Also der Grenzbeamte kam mit dem Pass in der Dunkelheit, da im November, 19 Uhr ist es dunkel, kam der über diesen Helmstedter Mariendorf oder extrem hässlichen Grenzbereich, das kennen ja die Alten noch, kam der da mit den Pässen in der Hand und wusste nichts. Ne? Und wir saßen im Auto, hatten das gerade gehört und hatten das innerhalb von 10 Sekunden auch im Kopf verarbeitet, dass es eine Zeitenwende jetzt ist, ne? Und es geht mir halt heute noch durch, wenn ich daran denke, dass ich das erleben durfte, so wie ich es jetzt gesagt habe. Und dann sind wir halt ganz schnell nach West-Berlin gefahren mit dem Wissen, haben den Grenzbeamten haben wir nichts gesagt, haben das Auto angelassen. Das
hat er noch früh genug erfahren.
Er hat es dann, wenige Minuten später wird es erfahren haben, was sein Leben auch wesentlich mehr durcheinander gewirbelt haben wird als unseres. Jedenfalls wir sind nicht in den Shop gefahren, sondern haben gesagt, wir müssen schnell nach West-Berlin, sonst kommen wir da nicht mehr rein. Wir hatten das kapiert und sind dann mit über 150 über die Autobahn, was normalerweise hoch bestraft wurde. Aber das hat niemand in dieser Nacht geblitzt, weil die alle vorm Radio saßen oder gesoffen haben oder getanzt haben oder verzweifelt waren oder wie man halt auf sowas reagieren kann. Also die Leute hatten mit sich genug zu tun. Und wir wurden nicht geblitzt. Wir sind in Berlin angekommen. Wir sind wie auf Geisterhand bei Dreilinden durch die völlig ausgestorbene Grenzlandschaft rein, während wenige Kilometer weiter am Checkpoint Charlie gerade das Tor gekippt ist. Und kann man nicht vergessen, so wie die Flucht viele Jahre früher, 1960 die Flucht, 1989 dieser Grenzfall, das ist was. Ne? Ja, das bleibt hängen und das ist auch gut so. Ne?
Ja. Danach warst du sicherlich auch noch mal mehrmals in Berlin wahrscheinlich und konntest eifrig durchs Brandenburger Tor durch und wieder zurücklaufen.
Das habe ich auch gemacht. Also ich habe als ganz, ganz kleiner Bub die rote Fahne auf dem Brandenburger Tor gesehen. Dann kam die Quadrilla wieder, die Kutsche, die haben sie dann wieder eben aufgestellt. Dann kam die Mauer und dann fiel die Mauer und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt hast du alle Epochen durch, die es jetzt nach dem Krieg gab. Jetzt gehst du auch mal zu Fuß durch und ein schönes Gefühl.
Ja. Das glaube ich gerne.
Schöner Eindruck, wenn man die verschiedenen Epochen halt miterleben durfte. Ne? Mit Leid und mit Freude und mit Begrenzungen und mit auch das Thema Freiheit. Ne? Das hat für mich halt vielerlei Bedeutung. Ne? Auch wo wir hierher kamen, da hast du noch Wohnungen zugewiesen gekriegt 1960. Da war hier nichts von Freiheit, da war alles bestimmt. Ne? Und heute regen sich die Leute auf, wenn mal ein paar Bestimmungen verschärft werden und fühlen ihre Freiheit genommen und will jetzt nicht gegen die heutigen gegen irgendwelche Strömungen jetzt hetzen oder schimpfen hier. Ich meine nur, wenn man es historisch sieht, ne, sage ich, ich lebe in einem der freizügigsten Systeme, ne? Nach wie vor und mit oder ohne Corona. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das früher bedeutet hat oder was das auch die Mauer und Ostberlin und Westberlin oder auch unsere Aktivitäten in Westberlin, da muss man erstmal wieder reinkommen. Du bist in einer Stadt, die ist umschlossen von einer Mauer und bist auf einer Insel, auf einer kulturellen Insel, auf einer wirtschaftlichen Insel, auf einer juristischen Insel. Berlin hat eigene Gesetze gehabt und alle haben gelebt. Ne? Und heute kommen wir in die Quere, dass wir uns das vermiesen. Und das will ich nicht. Ne? Das mit meinen Erfahrungen in meinem Leben würde ich sagen, nein. Da habe ich andere Zeiten erlebt. Also ich denke, wir sind ganz gut frei. So, aber mag jeder verstehen, wie er will.
Genau, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich verstehe das voll und ganz, was du sagst und steht auch hinter deiner Meinung. Du hast gesagt, ein schönes Gefühl damals, das mit der Grenze gelebt zu haben, aber ein schönes Gefühl war sicherlich auch, und jetzt kommen wir endlich dazu, die Gründung der Jazzfreunde Fulda e.V. Wann und wie ist es passiert? Das
war, glaube ich, unser eigentlicher Anlass, ne, hier ins Plaudern zu kommen, genau. Das ist wie so vieles im Leben, wie ich gerade geschildert habe, diese zufälligen Begegnungen, Hochschule, Musikschule, Musiker, spätere Musikerpersönlichkeiten. Es ist ganz einfach so, dass es in Fulda eine unheimlich tolle Tradition gab. Das war diese Galerie Junge Kunst und der Junge Kunstverein. Kommt übrigens der Franz Erhard Walder her aus dieser Szene. Mein erster Kunstlehrer in der Realschule war Karl-Fried Staubach, der mit 38 verstorben ist. Ich das nicht mitgekriegt habe, welche historische Bedeutung der Karl-Fried für die Kunstszene gehabt hat als junger Schüler. Ich habe ihn persönlich kennengelernt und er hat uns in der Schule den ersten Fasernschreiber präsentiert, der aus USA kam eines Tages in die Schule rein, ist was ganz Großartiges passiert und hat uns diesen Fasernschreiber dann, einen sogenannten Pentilpan, wann war das, 63, 64 oder so wird das gewesen sein. Na ja, gut, das kurz. Also diese Leute waren die junge Kunstszene und da habe ich keine Berührung mit gehabt. Später wusste ich, was das ist, wer das ist. Und als diese Leute mal ein Wiedersehenstreffen gemacht haben in der Jugendherberge Oberbernhardt, haben auch von dieser Szene aus Musiker Jazz gemacht. Die hatten Modern Jazz gemacht, unter anderem der Henner Nüchter, der Pianist, der in Frankfurt gelebt hat, hier in Fulda stämmig, von Hauptberuf Architekt, aber leidenschaftlicher Pianist, Jazzpianist, der auch ganz, ganz viel für die Förderung des Jazz in Frankfurt oder junger Musiker beigetragen hat, der übrigens auch Werner Neumann gefördert hat in der Zeit, wo ich mit Werner Neumann zu tun hatte. Also die Leute haben dort musiziert und die Johanna Walter, die Mutter von dem Lehmann Walter, der jetzt vielmehr bekannt ist unter seinem Duo Kaspar und Gaia. Ja. Der Lehmann hatte auch Instrumente gespielt, macht er heute auch noch, und er hat Posaune gespielt im Jazz-Workshop, also der Musikschule, also vorhin dieser Schmelztiegel, von dem ich vorhin berichtet habe. Und dann war es so, dass eben die Johanna Walder und die Leute, die dieses Fest veranstaltet haben, auch Kontakte hatten zu uns, und wir sind auf diesem Jazzfest Gäste gewesen als relativ junge Leute. Und so ist eine Jazzszene entstanden. Also so sind Begegnungen entstanden zwischen den Jazzmusikern der 50er Jahre hier in Fulda, zwischen den Jungen und auch der nächsten Generation, also die damals dann eben als Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern dort bei diesen Jazzfesten waren, die dann zum Teil auch Ausbildung gemacht haben, studiert haben und in musikalische Wege gegangen sind, also ein Schmelztiegel. Das ist dann im Herbst in Oberbernhardt passiert, mehrere Jahre lang. Das ist dann aber auch Pfingsten am Tiergarten bei dem Privatanwesen von der Johanna ist das gepflegt worden, diese Jazzszene als Fest, als Festival. Und aus diesen Begegnungen heraus haben sich die Jazzfreunde als Verein gegründet mit dem Ziel, Jazzveranstaltungen zu organisieren. Ein Highlight war gewesen auch, dass wie auch immer der Albert Mangelsdorfer in 1980 ein Solokonzert in Fulda in der alten Aula gemacht hat, wo übrigens auch ein Zuhörer der Eckart List war, aber wir haben uns noch nicht gekannt. Und wir haben dann mit mehreren Leuten aus der beginnenden Szene und dem Albert Mangelsdorf zusammen noch dann zu Abend gegessen und Und da war dann die Idee, wir machen diesen, also nicht wir, sondern die etwas Älteren, machen diesen Verein, um dann Jazzveranstaltungen zu organisieren und die Szene in irgendeiner Weise zu beleben. Es gab dann auch, als der Verein dann existiert hat, es gab auch Workshops. Es kristallisierte sich aber aus, dass wir eben Veranstalter geworden sind von diesen kleinen Jazzveranstaltungen, die halt sich durch mehrere Jahrzehnte durch die Fulderer Musik- und Kulturgeschichte ziehen. Wir haben sehr früh den Jazzpreis des Landes Hessens gekriegt, weil wir einen Umgang mit Musikern gepflegt haben, der sehr fair war, insoweit, dass wir eben gesehen haben, dass wir Geld zusammengetrommelt haben und halt Gagen gezahlt haben und dann da die Bands, die wir von außerhalb geholt haben, halt auch ordentlich ausstatten konnten. Das hat, ich kann da das Jahr nicht mehr genau sagen, wann das war. Oh, egal, jedenfalls, wir haben den Jazzpreis gekriegt, das war eine fünfstellige Summe. Hm. Die haben wir genommen und haben damit eine Woche eine Band arbeiten lassen, die Experimenti Berlin, also der Bardo Henning von vorhin.
Da schließt sich der Kreis
wieder. Der war in Berlin und hat mit internationalen Musikern experimentiert. Die Band hieß Experimenti Berlin, eine Big Band. Die hat Johanna dann eingeladen in die Rhön. Die haben eine Woche lang produziert und dann im Kulturkeller ein Konzert gemacht. Mhm. Und da haben wir dieses Geld sofort, was wir als Preis gekriegt haben, sofort wieder eingesetzt. Mhm. Und in dieser Experimente Berlin, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht erwähnen, da sind halt namhafte Leute drin, jetzt Herbert Hellhund oder mir würden noch einige Namen einfallen, von renommierten Musikern, die da in Berlin zusammengefunden hatten. Mhm. Also es haben sich immer wieder Kristallisationspunkte ergeben, immer wieder Entwicklungen ergeben, immer wieder Inspirationen ergeben. Und Jazzfreunde heißt, dass ich da erst im Beirat war. Also wir haben dann zusammen diese Jazz-Veranstaltungen organisiert, also Bands ausgesucht und ja, irgendwann, ich weiß nicht, vor vielen Jahren, als dann die Hanne gesagt hat, sie hat das jetzt lange gemacht, bin ich zum Vorsitzenden geworden bis heute. Und das ist halt eine bewegte Geschichte. Wir haben verschiedene Orte in Fulda geprägt, wo wir diese Veranstaltungen gemacht haben. Ne? Soll ich mal welche erzählen? Oder?
Ja, gerne. Unter anderem ja auch bei uns zum Beispiel. Gell?
Richtig.
Im Kreuz oder
richtig,
im Kulturkeller, da gibt es ja auch Veranstaltungen. Aber sag nochmal ganz genau, wann ist das Gründungsjahr der Jazzfreunde
Fulda? Ich habe heute nochmal durch die Satzung geschaut, ich habe es nicht gefunden. Okay. Also diese Begegnung in Oberbernatz, diese Initialzündung, diese Idee, die war 1978.
Okay.
Und dann wenige Jahre später, Anfang der 80er Jahre, ging das dann mit den Jazzfreunden los.
Ja, habt ihr schon euer 40-Jähriges gefeiert oder sollte man das
dann
noch feiern?
Wir wissen gar nicht, ob es 30 oder 40 Jahre sind. Also wir sind da Banausen. Also ich bin jemand, der nicht in der Vergangenheit lebt, sondern ich kann die Vergangenheit sehr gut erinnern und sehr gut meine Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen. Und ich weiß prägnante Ereignisse und prägnante Persönlichkeiten und Figuren und Netzwerke und wie sich sowas findet. Aber das geht halt weiter. Und wir haben immer geschaut, was können wir dieses Jahr machen, wo können wir das tun, ne? Und das, ja klar, wir waren, der Kulturkeller war ja als nach der Gründung nicht von eurem Kulturverein Kreuz bewirtschaftet, sondern das war ja erstmal städtisch und dann waren wir Untermieter. Wir sind aber an verschiedenen anderen Orten auch gewesen. Wir haben zeitlang haben wir in der Hauptbache damals was gemacht. Wir haben im vor allen Dingen Café Flamme viele Jahre lang gemacht unter der damaligen Pächterschaft. Also wir haben dort im Flamme zum Beispiel zwei verschiedene Pächtergenerationen belebt oder überlebt oder mitgeschalten können, bis es da eben andere Verwendung für diesen Raum zu einer anderen Verwendung gekommen ist. Das war wie immer bei unserem Jazz. Personenzahlmäßig ist es halt eng begrenzt, aber das hat den Vorteil halt, wenn 60, 70 Leute kommen, ist es halt auch dann randvoll. Das kannst du mit größeren Sälen halt nicht machen, aber wir haben auch im ursprünglichen Kreuz mal auch Begegnungen organisieren können. Wir haben auch bis heute in Kleinsassen im Sommer, über den Kultursommer, haben wir die Kunststationen, dieses Café oder auch die Galerieräume als Veranstaltungsorte so uns erschlossen. Wir haben seit mehrere Epochen auch dieses Backstage, das ist ja auch jetzt nun mal ein wichtiger Ort für uns geworden. Das war ja früher, war das eine Gastronomie und die wurde dann auch als Gastronomie weiter gepflegt von Leuten, Musikschule Fortissimo oder Musikgeschäft Fortissimo, diese Besitzer, die auch dem Jazz verbunden sind, die haben das zunächst kommerziell pflegen wollen. Und das ist immer so gewesen, dass es sich nicht trägt, dieses kleine Lokal. Und dann ist es eben irgendwann nicht mehr Jazz-Domizil gewesen. Und dann ist es aber so, dass es eben vor Jahren der Musikschule Fortissimo halt vermietet werden konnte als Gestaltungs- und Proberaum. Und das war so eine wichtige Geschichte, wo wir dann gesagt haben, wir machen da zusammen was draus. Wir nutzen das, diese Einrichtung nutzen wir für diese kleine, als kleine Konzertbühne, als Club. Und das ist bis es durch Corona eben erstmal gestoppt wurde, ist das jetzt unser Domizil geworden. Mhm. Ne? Wir waren auch dann nach dem Café Flamme waren wir auch eine Zeit lang im Ideal. Das musikalisch dann gar nicht so ideal war, weil das ist durch die akustischen Gegebenheiten.
Die Höhe auch
der Räume. Damals die Höhe und der lange Raum, das war so, dass man vorne sehr gut hören konnte, aber ab Hälfte oder im letzten Drittel waren dann die Störgeräusche oft größer als die Musik. Aber wir haben dort dies weitergepflegt und es war auch eine schöne Zeit, eine wichtige Zeit. Da kam halt auch Pächterwechsel und verschiedene Epochen, aber das hat uns ja irgendwie nie aus dem Sattel geworfen, sondern wir haben halt immer weitergemacht. Mhm. Ne? Jetzt ist die saure Gurkenzeit dadurch, dass wir durch Corona nichts machen
können. Klar, da war ja auch etliches geplant und was auch immer wieder verschoben werden musste.
Also das, wenn du so ansprichst, unsere Kooperation, die wir probiert haben mit gemeinsam organisierten Konzert, Kulturkeller, das ist das Verschieben oder eben absagen oder bis ich dann gesagt habe, wir machen überhaupt keine Programmplanung mehr. Mhm. Wenn ich irgendwie den Bands nachgebe und sage, wir machen mal fiktiv einen Termin und ich muss den dann wieder absagen, da habe ich irgendwann mal gesagt, wenn ich das noch 10-mal machen muss, dann chronifiziere ich meine depressiven Anteile. Ne? Das haut mich ja so runter, dass ich dann gesagt habe, nee, wir machen das jetzt eben nicht. Wir schauen dieser Realität ins Auge und machen halt wieder was, wenn es wieder geht. Ne? Mhm. Und wir bleiben als Verein am Leben oder wir kriegen ja auch Zuschüsse und haben die auch auf einem Konto halt. Ne? Das ist nicht so, dass da überhaupt nichts in Bewegung ist. Und diese Mittel werden gehortet, bis es wieder geht. Und dann werden wir total von der Stadt Fulda unterstützt. Mhm. Wir werden vor allen Dingen auch vom Kultursommer finanziell unterstützt im Sommer, diese Veranstaltungen in Kleinsassen. Die werden halt gut unterstützt und wir sind halt am Organisieren und haben Mitglieder im Verein, etliche über 100, die zahlen ihren Jahresbeitrag, die sind gerne Konzertgäste. Wir haben auch eine Mailingliste, die ist noch viel größer als die Mitgliedschaft. Man kann auf die Mailingliste drauf, ohne Mitglied zu sein, also wir machen da keinen Druck. Und über dieses Mailing, über diese heutigen Netzwerke kann man auch die Leute erreichen, die dann zu diesen Konzerten kommen. Und diese Netzwerke bestehen und die werden auch noch bestehen, wenn wir das wieder machen dürfen. Ne?
Ich wollte gerade fragen, wie man den Kontakt zu euch findet, wie man euch unterstützen kann. Also wahrscheinlich einfach mal googeln, www.jazzfreunde-fulda.de oder wie erläutert eure Adresse?
Ja. Jazzfreunde-fulda.de, ist die Website. Das ist immer die Frage. War nie so meine Stärke, mich mit solchen Dingen umzugehen. Wir haben immer Leute gehabt, die halt auch gestaltet oder aufgebaut haben. Da kriegt man alles Aktuelle mit. Da kriegt man auch mit, wie dieser Verein also strukturiert ist. Dann kann man auch Mitglied werden, kann man natürlich auch, muss man nicht, kann man aber. Und dann kann man eben auch darin sehen, ob es Programm gibt oder nicht. Ne, die letzten Konzerte waren da eben dann drin und auch diese Vorverkaufsregelung, was halt mit Corona extrem anstrengend war. Also so 3 Konzerte zu machen mit diesen ganzen Anmeldungsgeschichten und so weiter, das ist der blanke Horror. Aber es geht ja nicht nur uns so, das geht uns Kulturschaffenden ja alle so. Das wird irgendwann auch wieder anders werden. Also ich freue mich drauf, wenn man irgendwo einfach wieder hingehen kann, an die Abendkasse, legt sein Geld hin und geht rein und hört zu. Kooperation habe ich noch vergessen zu sagen, wenn ich sage, die Stadt Fulda unterstützt uns. Wir haben auch vor Corona mit der Stadt zusammen im Forum und unterm Heiligkreuz haben wir auch 1 bis 2 Veranstaltungen im Jahr zusammen organisiert. Mhm. Also wir haben den Vorschlag gemacht, wer da spielt. Mhm. Unter anderem mehrmals Bardo Henning natürlich mit verschiedenen Informationen. Also, und dann hat das Kulturamt hat das dann eben organisiert und auch finanziell gemanagt. Das ist auch eine wichtige Kooperation. Mhm. Also wir kriegen nicht nur Zuschüsse in Form von Geld, sondern eben auch eine Zusammenarbeit. Das will ich auf jeden Fall noch erwähnen, dass das hält uns auch mit aufrecht, sage ich mal. Aber ansonsten ist es halt, ja, mühsam, aber es geht über Jahrzehnte und es wird auch noch weitergehen.
Ja, auch wenn quasi die grobe Corona-Problematik dann auch irgendwann beseitigt sein wird, auch dann geht es auf jeden Fall weiter mit den Jazzfreunden.
Wir warten nur drauf, ne, und stehen in den Startlöchern. Auf unserer Liste von Bands, die hier gern spielen wollen, sind natürlich viele. Und ich möchte aber auch jetzt hier sagen, dass wir es ist so mischen, dass wir immer auch Musiker mit Fulderer Wurzeln unterstützen und immer auch wieder einladen. Ob das jetzt, es gibt eine ganze Menge, aber es gibt auch eben ganz hervorragende Bassisten, das hat mit mir nichts zu tun, sondern das hat was mit dem Wolfgang Harling zu tun, der viele Leute unterrichtet hat und auch so offensichtlich unterrichtet hat, dass aus denen was geworden ist, also auch eine Vernetzung, auch wenn der Wolfgang jetzt nicht so direkt mit uns zusammenarbeitet, schätzen wir uns, kennen wir uns, tauschen wir uns aus. Aber der Wolfgang hat eben diese Schüler gehabt, die zum Beispiel heißen Reza Askari oder Janni Schmidt oder mir würden noch einige einfallen. Dann gibt es Fulderer Wurzeln, Nico Seibold und jetzt aber bringt mich nicht um, wenn mir jetzt nicht alle einfallen. Ich habe mich jetzt da.
Robert Wienröder vielleicht nochmal zu
erwähnen. Robert Wienröder ist ja auch, der macht seine ganz, ganz, ganz ureigene Entwicklung, die auch total beachtenswert ist. Ich habe ihn ein paar Mal hören können mit seinen Formationen. Das ist ganz, ganz großartig, was da passiert. Und ja, vielleicht ist es auch, und wenn du so ein Stichwort Robert gibst, ist der Jazz heute ist eben auch zum Glück ganz anders, wie er jetzt für mich ist und war. Vor 20, 30 Jahren, der Jazz ist, wo ist der Jazz heute? In Metropolen hören die jungen Leute Jazz? Aber ist das Jazz oder ist das Hip-Hop oder ist es eine Fusion? Es gab immer Epochen, wo man eben Rock-Jazz oder Fusion und diese Dinge oder mit Funk. Jazz ist zum Glück nie Jazz geblieben, wäre ja auch schlimm. Ne? Und das entwickelt sich immer weiter. Und es kann also gut sein, dass wir diesen Verein Jazz-Freunde, dass wir das Spektrum ein bisschen erweitern. Das habe ich, glaube ich, mit dir noch nicht so erörtert in unseren früheren Gesprächen. Das ist so eine Idee, die jetzt im Herbst kam, dass wir das Spektrum erweitern und eben auch ein bisschen mehr offen sind für andere Musikstile. Und aber uns sagen, okay, was macht diese Gemeinsamkeit dieser Musikstile aus, bis hin zu Songwritern oder Blues. Die Gemeinsamkeit ist, dass es eben so, ich würde es vergleichen mit Kleinkunst, ne? mit Kabarett und Kleinkunstbereich. Das wird mit wenigen Ausnahmefällen wie Michael Wolny oder Tingball Trio oder so, das wird nicht die großen Bühnen bedienen und das müssen wir auch gar nicht. Es gibt ja Agenturen und es gibt euch auch, ihr macht mutig größere Sachen auch von eurem Kreuzkulturverein und dass wir halt so diese kleinen Nischendinge bedienen, die eben nicht so massenwirksam sind, die ja Minderheiten ansprechen, aber eben doch sehr viel auch zur kulturellen Vielfalt beitragen können. Und das ist so unsere Aufgabe. Also das ist so, und das Spektrum kann man hier erweitern. Man kann ja auch sagen, dass wir dann neue Leute in den Vorstand holen oder Gespräche laufen, wo wir einfach das auf breitere Schultern stellen werden. Und mehr will ich jetzt im Moment noch gar nicht dazu sagen, aber nach Corona wird das eben einen großen Knall tun. Und dann wird Kultur gemacht, ne? Das ist gar keine Frage.
Ich bin gespannt. Ja. Die Jazzfreunde haben auf jeden Fall sehr viel beigetragen zur kulturellen Vielfalt in Fulda. Du auch im Besonderen natürlich. Und du hast heute auch sehr viel beigetragen zu einem sehr informativen Podcast. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, lieber Gerhard. Dankeschön.
Ja, ich möchte mich dann auch mit Dank verabschieden. Das war für mich jetzt überraschend und auch in der Vorbereitung hier, dass ich denke, okay, manchmal mache ich mehr für die Jazzfreunde, als dass ich jetzt mich um die eigenen Kombos kümmere. Das ist so, dass ich das enthusiastisch eben auch mache als Kulturschaffender. Und mitunter ist es aber auch wichtig, dass ich meine eigenen musischen Aktivitäten halt pflege und in diesem Spannungsfeld geht es halt für mich, wird es auch weitergehen. Ne? Und auch wenn ich jetzt den nächsten Lebensabschnitt erreicht habe, ich denke, jetzt beschäftige ich mich sehr damit, was mache ich eigentlich zwischen 70 und 80? Und wenn ich überlege, was ich zwischen 50 und 60 gemacht habe und zwischen 60 und 70, da fällt mir einiges ein und dass ich das hier mal so aussprechen darf, Das gibt mir natürlich auch Flügel. Also ich bedanke mich total für die Einladung, weil es ist total motivierend und überhaupt unser Kontakt wir sprechen nicht so oft miteinander, aber wenn es Begegnungen gab, dann waren die immer total erfrischend für mich, finde ich. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich hier sein darf.
Ja, danke schön. Und vielen, vielen Dank auch für die lieben Worte. Aber bevor du dich auch final verabschiedest, noch ein, zwei Sachen. Denn jeder Gast hier bei Fulda Kultur darf sich einen Song aussuchen für unsere Spotify-Musikliste. Und lass mich raten, du hast dir bestimmt was Jazziges ausgesucht, oder?
Das ist richtig. Und soll ich jetzt schon verraten?
Ja, verrat's uns.
Also dann ausgesucht, ich hätte jetzt irgendwas ganz Modernes nehmen können oder irgendwas ganz Zeitgemäßes und Zukunftsweisendes. Ja, ich nehme was Zukunftsweisendes aus den 60er Jahren von John Coltrane. Und dann habe ich erst geliebäugelt mit A Love Supreme. Mhm. Das ist so ein modales Meisterwerk. Modal, also mit wenigen Harmonien und sehr weitgreifenden harmonisch-rhythmischen Verschiebungen. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe die Gyne Steps genommen. Mhm. Gyne Steps ist halt harmonisch sehr ausgefuchst. Das ist ein Rhythm Change, damals moderne Spielweise, die nach dem Bebop dann kam, Hardbop kam eben John Coltrane so als Erneuerer und Wegbereiter dieser modernen Geschichte. Mhm. Also so Wendepunkte. Auf der einen Seite gab es dann die Beatles und die Stones, die dann auch ganz viel eben gemacht haben mit der Welt, ne, und mit der musikalischen Welt. Und ich genieße das heute noch, bin leidenschaftlicher Fan. Aber im Jazz ging es auch weiter. Und da ist Gyne Steps von John Coltrane, ist das, was ich jetzt heute wünschen würde, dass sich das jeder mal antut, was damals die Jungs auf die Beine gestellt haben. Ja.
Auf jeden Fall eine Bereicherung für unsere Playliste. Du warst eine Bereicherung für unseren Podcast. Vielen Dank nochmal. Ich bin raus für heute und die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
Ja, und jetzt habe ich mich bei dir schon bedankt. Und bevor ich mich jetzt bei den Hörern bedanke, möchte ich einfach nochmal ein paar Leute erwähnen und mich bei denen bedanken, die zum Teil jetzt in der Stunde schon vorkamen, zum Teil aber auch noch um mich drumherum und das ganze Netzwerk drumherum sehr wichtig sind. George habe ich mehrmals erwähnt und natürlich an der Stelle nochmal die Botschaft, dass auch George hervorragende Schülerinnen und Schüler mit in die Welt gebracht hat über Jahrzehnte, die ich jetzt gar nicht namentlich nennen kann, aber da hat sich auch einiges getan. Und jetzt ist auch noch der Klaus Schenk eine wichtige Persönlichkeit. Der Klaus Vibraphonist, George und Klaus haben sich in der Musikschule kennengelernt und seit, ich glaube, 15 Jahren gestalten wir unsere Projekte zusammen. Und auch dem Klaus vielen Dank für seine beharrliche Entwicklung und seine Motivation, auch mir gegenüber immer weiter dran zu bleiben. In zwei Kombos, nämlich im Quartett und auch bei Lilienfeld, ist der Klaus also eine ganz wichtige Figur. Und Dank natürlich jetzt ganz am Ende an die Mitstreiter bei den Jazzfreunden, von den Jazzfreunden. Das ist ja nicht nur die Johanna Walder und meine Person, sondern das war über lange Jahre und ist es immer noch bei Bedarf der Uli Tümmler. Also dem Uli auch vielen Dank und aktuell dem Vorstandsmitgliedern, die Anka Hirsch, die Musikerin, Regisseurin und sehr engagierte Kulturschaffende aus Schloss Eisenbach bei Lauderbach. Und Dank an Elvira Schulenberg, die Organisation, krasse Buchführung, also diese ganzen nicht so ganz beliebten Dinge, aber sehr, sehr solide und sehr ordentlich über Jahre schon verwaltet. Und ohne die beiden ging auch überhaupt nichts. Ja, das war mir jetzt einfach nochmal wichtig zu sagen. Vielen Dank an euch, liebe Freunde, und jetzt an die Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Tausend Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dann hoffentlich inspiriert seid, mal reinzuschauen, mal vorbeizuschauen, uns zu unterstützen durch Konzertbesuche und wie das auch immer so gehen kann. Ja, vielen Dank und tschüss, der Gerhard Klink. Musik